Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ich lese 7 Verse aus der Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein.
Wir starten heute in das neue Jahr mit der Jahreslosung. Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu. Und wenn man so in ein neues Jahr startet mit der sogenannten Jahreslosung, dann begibt man sich auf einen Weg der Tradition. Jahreslosungen sind für viele Christen so ein Leitmotto. Und wahrscheinlich wisst ihr das, es wird ja bereits 4 Jahre vorher ausgesucht von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Das heißt, unabhängig von der welt- oder landespolitischen Situation wird dieser Bibelvers festgelegt. Und ich finde es immer spannend, was dann sozusagen als Überschrift über dieses Jahr zu lesen ist. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall viel Geist Gottes und viel Führung. Und es wird immer eine Aussage, eine zentrale Aussage der Bibel, egal ob Altes oder Neues Testament, so in den Fokus gerückt. Und von daher beschäftige ich mich sehr, sehr gerne auch heute Abend mit der Jahreslosung. Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu. Und mir ging es auch so wie dir, Oka, als ich die Jahreslosung gelesen habe, habe ich gedacht: Mensch, alles neu? Das ist ja komisch. Klar, wir kennen Redewendungen wie: alles neu macht der Mai. Und wir wissen genau: nee. Also klar, ist Frühling und, ne, aber es ist nicht alles neu, ja. Oder Fahrradreparatur oder Service oder wie auch immer, ne, da ist nicht alles neu. Die Kratzer, die ich reingemacht habe, die bleiben. Das macht der Service meist nicht raus. Und wenn, kostet wahrscheinlich extra Geld. Wir kennen auch so Redewendungen: es gibt nichts Neues unter der Sonne, also wieso alles neu? Ne? Da merken wir, boah, das mit dem Neuen ist nicht so. Die neuen Produkte, die uns durch die Werbung sozusagen ins Blickfeld gerückt werden, die sind ja auch nicht immer neu. Also die neue Schokoladensorte, die du unbedingt kaufen musst, ja, oder Getränke mit irgendwelchen neuen Geschmacksrichtungen, neue Kleidung oder neue Reiseziele oder so. Nee, das ist alles schon mal da gewesen. Ja. Man hat es vielleicht vom Design ein bisschen verändert, aber es ist nicht alles neu. Wenn man an manche Autohersteller, zum Beispiel auch hier in Wolfsburg, denkt, dann gibt es ja manchmal ein neues Modell. Und man weiß genau, nee, die Plattform, auf die das Auto gebaut wurde, die gab es schon vorher. Da wird nichts neu gemacht, da wird nur drauf aufgebaut. Ja. Es wird dann geworben mit Superlativen: das ist der komfortabelste, der sparsamste, der beste seiner Klasse oder was auch immer da gesagt wird. Und das ist sicher auch gut für die Werbung, aber neu? Und manchmal ist das Neue oder vermeintlich Neue ja auch nur ein Facelift. Also 3 Designlinien wurden geändert und dann wird es als neues Modell verkauft. und die alten Fehler ein bisschen ausgemerzt, damit die Montagsauto nicht so oft in der Werkstatt stehen. Also das mit dem alles neu ist so eine Sache. Ne? Oder wenn du denkst, ach ja, ich könnte mein Wohnzimmer mal neu machen. Was passiert da? Vielleicht neue Tapeten an der Wand, neue Farbe, neues Bild, vielleicht neue Möbel. Aber letztlich ist es nur eine Umgestaltung. Das ist nicht alles neu. Du freust dich über das, was neu ist, aber es ist nicht alles neu. Es gibt ja so einen Trend, Upcycling, kennt ihr vielleicht, ist so eine ein Doppelwort aus up für höherwertig oder nach oben, eine Verbesserung, und Recycling, also man nimmt Altes und peppt das wieder so ein bisschen auf, das ist voll der Trend, damit man nicht so viel Müll produziert und so. Aber auch beim Upcycling ist nicht alles neu. Es ist nur ein bisschen aufgepeppt, wodurch auch immer. Und von daher finde ich die Jahreslosung sehr, sehr interessant und spannend, weil ich glaube, sie führt uns auf einen anderen und vielleicht sogar neuen Weg, neuen Blickwinkel, vielleicht eine neue Haltung oder was auch immer. Und von daher möchte ich uns da mit hineinnehmen. Den Kontext haben wir gerade schon gelesen, den kann ich mir sparen, weil den kennen wir schon. Das Buch der Offenbarung ist ja ein hochinteressantes Buch. Geschrieben wurde es von Johannes, dem Apostel Johannes. Und Theologen diskutieren darüber, ist es derselbe, der das Evangelium geschrieben hat? Oder ist es vielleicht einer, der ganz neu als Apostel den Gemeinden bekannt war? Es geht an 7 Gemeinden, die in der Offenbarung direkt angesprochen und angeschrieben werden. Und wer ist dieser Johannes? Er war auf jeden Fall bekannt. Wir wissen auch, dass es etwa um 95 nach Christus verfasst wurde, dieses Buch, und dass Johannes damals auf der Insel Patmos war, als Gefangener oder Verbannter. Wir wissen es nicht ganz genau, aber auf jeden Fall war das eine besondere Situation. Und Gott spricht zu ihm und erzählt ihm dann, was noch kommen soll. Und jeder, der die Offenbarung gelesen hat schon mal, der weiß, boah, da kommen Vergleiche und Bilder und Beschreibungen. Da geht's jetzt nicht nur um Wohlfühlen. Da geht's jetzt nicht nur um Zurücklehnen und mal gucken, was da kommt, sondern manche Bilder, da läuft mir ein Schauer über den Rücken, weil das wirklich unangenehm wirkt und nicht so einfach. Das liest du nicht, oder ich lese das nicht als Abendlektüre, ja, sondern wenn ich mich damit beschäftige, dann merke ich, oh, ich muss da Zeit haben, ich möchte mich da intensiv mit beschäftigen. Da werden Herausforderungen beschrieben, und dann gibt es immer wieder Versuche, diese Texte zu erklären, zu deuten, und das ist dann spannend, weil bei manchen Erklärungen, das kann voll genau das sein, worum es geht. Und manches wissen wir aus den letzten 2000 Jahren, ja, das ist genau so gewesen. Aber bei manchen Erklärungen, auch heutzutage, da merke ich, boah, das ist voll daneben. Und das ist irgendwo das Spannungsfeld, wenn wir Offenbarung denken und lesen. Was aber sehr schön ist, und deswegen leite ich das so ausführlich ein, ist, dass es eine großartige und wichtige Klammer in diesem Buch gibt, nämlich, und den einen Vers aus dem ersten Kapitel habe ich hier mit rausgeschrieben, da heißt es, ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Wieso A und O? Wir sagen das ja manchmal, oh, das A und O, dass wir das und das machen. Das A steht für Alpha und O steht für Omega, erster und letzter Buchstabe im griechischen Alphabet. Und das war sozusagen die Klammer. Und wenn Gott sagt, ich bin das A und das O, ich bin der, der zuerst da war und der, der am Ende auch immer noch da sein wird. Und das steht hier ja auch so, ne? Der da ist und der da war, der da kommt, der Allmächtige. Und dieser Gott, wenn du an den glaubst, glaubst du an einen allmächtigen Gott, einen kraftvollen Gott, einen großartigen Gott, einen Gott, der nicht irgendwie tatenlos zuschaut, so nach dem Motto, ja, die Welt überlasse ich mal der Welt selbst, sondern nee, er regiert. Und 20 Kapitel dazwischen in dem Buch der Offenbarung kommen dann diese Beschreibungen, von denen ich sprach. Und im 21. Kapitel heißt es dann, alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel. Da kommt es nochmal, das A und das O. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Boah, und ich denke, wie gut ist das denn? Egal, was dazwischen kommt, für die, die diesen Gott suchen, der Allmächtige ist, der die Klammer bildet sozusagen, den werde ich Wasser des Lebens schenken. Nicht vergiftetes Wasser, nicht trübes Wasser, sondern lebendiges Wasser. Das heißt, wenn du Durst hast nach Leben, dann kannst du bei diesem Gott lebendiges Wasser bekommen, und zwar geschenkt. Umsonst ist vielleicht die falsche Formulierung, aber gratis auf jeden Fall. Und das ist nie umsonst. Und das Spannende ist, wenn man dann merkt, okay, das ist die Klammer, dann wissen wir auch, dieser Gott geht am Ende als Sieger hervor. Das blitzt nochmal so richtig auf. Wenn du die letzten zwei Kapitel in der Bibel liest, Offenbarung 21 und 22, dann, boah, da leuchtet richtig was Großartiges auf. Das lohnt sich zu lesen. Das ist eine richtig coole Geschichte für heute Nacht zum Beispiel, ne? Wenn du nicht schlafen kannst oder so. Und in Offenbarung 21, Vers 7 steht dann, wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Weißt du, das Großartigste überhaupt ist, wenn du dich Kind Gottes nennen kannst, weil du an diesen Gott der Bibel glaubst. Kind Gottes ist eine wirklich besondere Bezeichnung. Es ist ein Privileg. Wer Kind Gottes ist, der ist mit diesem Gott verbunden. Ja, ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Nach all den teilweise erschreckenden Bildern, und das muss man auch sagen, da ist es gut, dass wir wissen, zwischendrin in den Kapiteln von Kapitel 1 bis Offenbarung 21, da blitzt immer wieder so ein Highlight auf. Wie so ein Stern, der aufgeht und sichtbar wird. Da werden Beschreibungen genannt, wer dieser Gott ist und wie dieser Gott mit Menschen umgeht und was er mit seinen Kindern macht. Und deswegen finde ich Offenbarung ein sehr tröstliches Buch. Neben all dem, was ich nicht erklären kann, ist es für mich aber ein absoluter Hoffnungsanker. Durch alle Zeiten hindurch ist das derselbe Gott. Ich werde ihr Gott sein und er wird mein Kind sein. Das ist also das Finale und was dann kommt, ist eine neue Welt. Und diese neue Welt ist nicht vergleichbar mit der alten. Es ist total neu, hat nichts mit Upcycling zu tun, nichts mit Facelift, ja, sondern es ist komplett neu. Können wir uns gar nicht vorstellen. Hier geht es auch nicht um eine neue Geschmacksrichtung oder eine Renovierung, sondern es ist alles komplett neu. Hier steht es so, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Also das, was jetzt ist, das war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Boah, alles neu. Ja? Eine neue Stadt, eine neue Kreation. Unsere Welt heute ist ja gefüllt mit Krisen und Kriegen. Da gibt es ganz viel Schreckliches, ja, was uns durch die Nachrichten immer in die Häuser flattert und was wir lesen und hören und sehen können. Da gibt es Trauer und Tod, Leid und Klage, Schmerz und Kriege und so weiter und so fort. Die neue Welt ist komplett frei. Wie sagt es Johannes? Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben in dieser neuen Welt. Es gibt auch kein Leid mehr, keine Klage, keine Schmerzen, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu, komplett neu. Ganz ehrlich, das übersteigt so ein bisschen meine Vorstellungskraft. Weil diese Welt, da wo du und ich leben, da gibt es das alles noch. Die Schmerzen, die Tränen, die Krankheiten, die Kriege, die Krisen, die Trauer, all das Beschwerliche, das gibt's da noch. Und man hat so den, den Eindruck, boah, das ist schön. Oder vielleicht auch in die Richtung, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Wenn es das wirklich gäbe, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber der Gott, an den ich glaube und der in der Bibel beschrieben ist, dem sind alle Dinge möglich. Denn ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Ich habe im letzten Jahr viele Hochzeiten gehalten. Und wenn du dann die Braut siehst, und manchmal ist es ja so, dann darf der Bräutigam die Braut vorher nicht sehen. Das ist ein Geheimnis. Das ist eine Überraschung. Psst, da darf man nicht drüber reden. Aber wenn du dann eine Braut durch den Eingang kommen siehst, manchmal stehe ich dann mit dem Bräutigam vorne hier im Altarbereich, wenn es jetzt hier wäre, ja, und die Braut würde da hinten reinkommen. Die Zaungäste sitzen da hinten in der Ecke, weil die wollen ja sehen, was hat sie denn an? Wie sieht denn das Kleid aus? Und das Kleid ist immer besonders, weil es passt genau zu dieser Braut. Das kannst du auch nicht verkaufen, das ist keine Massenware, meistens ist es eine Sonderanfertigung. Dann ist es bestickt und besonders geformt und so, wie die Braut das haben will. Und dann die Braut selbst. Wirklich schön geschminkt. Ich habe es noch nie anders erlebt. Eine besondere Hochsteckfrisur. Ich habe da zu wenig Ahnung von, ihr lieben Frauen, aber es sieht immer besonders aus und ich frage mich, kriegt man das eigentlich wieder auseinander? Ja, das ist so männlich und vielleicht menschlich gedacht, aber das mit der Braut, das ist ein Blickfang. Und jetzt steht hier, diese Stadt ist geschmückt wie eine Braut. Wer macht denn diese Stadt aus? Das sind die Kinder, die an diesen Gott glauben. Du und ich. Wir sind die Braut. Bereitet, vorbereitet für den Bräutigam. Das macht's besonders. Dieser Moment, ja, der hier steht. Ich sah die heilige Stadt, wie sie runterkommt, festlich geschmückt, wie eine Braut für ihren Bräutigam. Boah, alle Blicke richten sich da drauf. Ja? Aber was wäre eine Braut ohne Bräutigam? Das Ziel der beiden ist doch, Leben miteinander zu teilen. Miteinander Wege zu gehen, Zeit zu verbringen, beieinander zu wohnen, vielleicht auch Kinder zu zeugen. Das ist das Besondere, eine Weg- und Lebensgemeinschaft. Und dann heißt es hier, eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Ich habe es unterstrichen, damit wir es nicht übersehen. Gott mittendrin. Gott ist mittendrin. Das macht die neue Welt so besonders. Gott wird mittendrin sein. Und interessant finde ich, dass dieser Begriff, der hier steht, ja, wenn Gott mitten unter den Menschen wohnt, dass es bedeutet, er wird unter ihnen zelten. Ich weiß nicht, ob du schon mal gezeltet hast, ob du Campingurlaub gut findest. Manche sagen, nee, ich will lieber Hotel und so. Nehmen wir mal für einen Moment diesen Gedanken des Zeltes. Wenn du an ein Zelt denkst, oder an eine Zeltstadt, einen Campingplatz mit lauter Zelten. Da kriegst du manchmal auch mit, was der in dem Nachbarzelt erzählt oder die. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Zelt, Gott zeltet unter uns, ja, dann ist das sehr beweglich, sehr mobil. Alle kriegen mit, was dieser Gott mit dieser Person spricht. Und ich stelle es mir so vor, so menschlich, ja, Gott geht dann von Zelt zu Zelt, er nimmt mal sein Zelt mit und baut es da wieder auf an einer anderen Stelle, ja, aber er ist total dicht bei. Er will das mitkriegen, Gott mitten unter den Menschen, so steht es hier. Mich begeistert das und Bibelkenner wissen jetzt natürlich, boah, da gibt es doch eine Verbindung und das ist ganz interessant, weil es gab schon im Alten Testament ein Zelt der Begegnung. Ihr wusstet, dass in 2. Mose 33 steht's, glaube ich, genau. Da steht es, um den Herrn zu befragen, mussten die Israeliten vor das Lager gehen, ja, in die sogenannte Stiftshütte. Das war das Zelt der Begegnung. Da musste man also heraustreten aus dem Alltäglichen um dann in die Stiftshütte zu gehen. Das war das Besondere bei dem Zelt der Begegnung. Das ist so der eine Aspekt, der dazu wichtig ist. Da gab es damals schon Gottes Begegnung, so heilige Momente. Da will ich jetzt nicht so dolle drauf eingehen, aber da könnte man auch viel draus machen. Aber der zweite Punkt, der da in dem Zusammenhang wichtig ist, ist Johannes 1. Da heißt es, das Wort ward Fleisch, also wirklich Mensch aus Fleisch und Blut. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und das Wort, was da verwendet wird, heißt auch wieder, er zeltete unter uns. Krass, wie dieser Blick vom Alten Testament zu Jesus geht und jetzt in die Offenbarung schwappt. Wie cool ist das denn? Ja? Der Sohn Gottes hat gezeltet unter uns, das heißt, es war nur vorübergehend. Er sollte nicht für immer hier sein. Er ist aufgefahren zum Himmel, ja? Er sitzt jetzt zur Rechten des Vaters. Von dort wird er nochmal wiederkommen und diese neue Stadt, das neue Jerusalem aufbauen. Ja? Und das dann besonders. Gott ist also mobil, Gott ist mittendrin. Ich weiß nicht, wie man es noch sagen kann. Gott ist sozusagen mitten unter den Menschen. Und das finde ich total besonders. Stellt euch mal vor, Gott säße jetzt heute Abend hier mitten unter uns. Ich glaube, wir wären alle begeistert, beeindruckt, bewegt, vielleicht auch berührt. Und in der neuen Stadt ist das das Normalste der Welt, dass Gott mitten dabei ist, in der Gemeinschaft mit seinen Kindern. Das ist der Herzschlag Gottes. Er will mit seinen Kindern zusammen sein. Er wird mittendrin sein. Nun, Gott schafft was total Neues. Wir können uns das fast nicht vorstellen. Ich versuche mal zwei Vergleiche zu machen und ich weiß, jeder Vergleich hinkt so ein bisschen, aber es hilft vielleicht, das so ein bisschen besser zu verstehen. Wenn du einen Samen nimmst, einen winzig kleinen Samen und steckst ihn im Frühjahr in dein Beet, irgendwo in deinem Garten, dann wächst aus diesem Samen eine total neue Pflanze. Der Same bleibt nicht, wie er ist, sondern es wächst was total Neues. Und du kannst staunen darüber, was es dann ist, je nach Saat. Ne? Und das ist so das eine Bild, da wächst was Neues, das Alte ist vorbei. Du wirst den Samen auch nicht mehr finden, weil was Neues entstanden ist. Oder das andere Bild, der andere Vergleich ist, wenn wir an Jesus denken, er ist ja der Vorgänger, Vorausgänger, das Vorbild. Das Vorausbild, da wird es auch so deutlich. Er ist einer, der auf diese Welt kam, Mensch aus Fleisch und Blut und trotzdem ganz Gott. Das schon allein besonders, wir kommen von Weihnachten her, ist ein bisschen tricky, das zu denken, aber trotzdem gut. Und dann Ostern, Kreuzigung, Begräbnis, er war wirklich tot. Am dritten Tage ist er auferstanden von den Toten. Ist allein das schon besonders? Und was hatte er? Er hatte eine neue Körperlichkeit. Eine Körperlichkeit, die schon ihn noch erkennbar machte. Manchmal erst bei längerem Hinsehen oder manchmal haben die Jünger so ein Brett vorm Kopf gehabt, haben es erst später dann gecheckt. Ah, das war doch Jesus. Ja, wenn man so an die Jünger, die nach Emmaus gehen, denkt. Er hatte eine neue Körperlichkeit. Die Jünger waren beisammen in einem Raum und er war plötzlich mitten unter ihnen. Also vielleicht konnte er durch Wände gehen oder wie auch immer man sich das vorstellen mag. Das ist auch besonders. Da ist was total Neues geschehen. Und wisst ihr was? Wir werden auch so eine Körperlichkeit haben, die total verändert sein wird. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das mit Jesus ist was nie da gewesen ist. Es gab es vorher nicht und es gab es auch danach nicht mehr. Es wird erst wiederkommen, wenn er wiederkommt. Das ist also einmalig und besonders. Gott wird mitten unter den Menschen sein. Mittendrin, sichtbar, hörbar, begreifbar, spürbar. Ich weiß gar nicht, wie ich es noch sagen soll. Also wirklich besonders. So, und wenn es nun heißt, siehe, ich mache alles neu, wie es in der Jahreslosung steht, dann frage ich mich, was könnte das für dieses Jahr 2026 bedeuten? Was könnte das bedeuten? Nun, ich habe drei Hinweise. Ein erster Hinweis: Gott ist mittendrin, schon jetzt. Gott ist mittendrin, schon jetzt. Ich habe mal einen Vers daraus geschrieben aus Matthäus Kapitel 28, weil Jesus das so sagt. Und das ist eine Wahrheit. Jesus sagt uns: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Da steht wieder das Siehe. Als wollte Jesus sagen: Hey, schau mal, achte mal drauf, nimm das mal wahr, lass das mal auf dich wirken, guck mal genau hin, siehe. Siehe, ich bin. In der Jahreslosung steht: Siehe, ich mache. Siehe, ich. Nicht du, nicht ich. Er, der Lebendige, der einzige Gott. Siehe, ich mache. Siehe, ich bin. Er ist der Lebendige, der aktiv, der Gott, der mittendrin ist. Und die Frage ist: Wo könntest du in diesem Jahr Gott entdecken? Wo könntest du Gott entdecken in diesem Jahr? Vielleicht wirklich so mit der Neugier, wie so ein Kind, ja, das die Welt erkundet. Wo könntest du Gott entdecken? Wo hast du, wenn du den Rückblick magst auf das letzte Jahr, Gottes Führung erlebt, Gottes Hilfe, Gottes Kraft, Gottes Segen, Gottes Heilung, Vergebung? Egal, was du für Erlebnisse hattest, wo war Gott mit drin? Also Gott ist jetzt schon mittendrin. Und wo könntest du ihn entdecken? Und der zweite Hinweis: Wo entdeckst du Neues? Neues gilt es immer wieder zu entdecken, aber da brauchst du eine Bereitschaft zu. Manchmal höre ich das so, wenn es um Neues geht, gerade wenn Gemeinde sich verändert, dann erlebe ich: Oh nee. Also ich spreche von müden, ne? So, wenn ich was Neues oder wir was Neues initiieren, dann kriege ich manchmal mit: Oh nee, Andreas, nicht schon wieder was Neues. Es ist doch alles gut. Lass es doch so laufen, wie es ist. Es ist doch alles gut. Warum das Neue? Merkst du, da regen sich Vorbehalte, da regen sich manchmal auch Widerstände, und das ist voll okay. Ja? Ich möchte uns ermutigen, das Neue zu entdecken. Neues kann ja richtig beleben. Ich bin vor ein paar Monaten Opa geworden. Das muss man an der Stelle mal sagen dürfen. Und wenn so ein neues Kind plötzlich da ist, das hat was Belebendes. Also nicht nur für die Eltern, auch für die Großeltern, wie mich. Ja, ist so, ne? Meine Haare stehen zu Berge, ne? Ich bin grau geworden und so, das ist alles gut. Aber so einen kleinen Wurm, so Mattis heißt er, zu entdecken und zu sehen, wie er sich entwickelt, wow. Das ist besonders. Also Neues kann richtig beleben. Tag und Nacht, dein Leben lang. Das kann richtig beleben. Wie steht es hier? Siehe, ich will ein Neues schaffen, sagt Gott im Alten Testament schon im Propheten Jesaja. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Ja? Also erkennst du es gar nicht? Wo könntest du Neues entdecken? Gott stupst uns quasi mit der Nase drauf, Gottes Wort stupst uns da drauf. Wo könnte was Neues zu entdecken sein? Und die Frage ist doch: Wer könnte dir helfen mit Gott, oder was könnte dir helfen, mit Gott neu durchzustarten? Diese Zeit oder dieser Zeitraum ist ja oft so der Moment, wo viele neue gute Vorsätze sich mitnehmen für das neue Jahr. Ich mache das auch ganz regelmäßig. Ich habe einen Tipp: Nimm dir nur eine Sache vor. Nicht zwei, nicht drei, nicht fünf, eine. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich für diese eine Sache, die ich da trainieren möchte, die ich lernen möchte, das Thema, was ich erarbeiten möchte und für mich bearbeiten möchte, das reicht mir völlig aus. Und wenn ich so die letzten Jahre zurückgucke, dann habe ich gemerkt, manchmal ist diese eine Sache, die ich mir im Januar vorgenommen habe, auch für das nächste Jahr noch fällig. Manchmal habe ich 3 Jahre gebraucht, bis ich damit durch war, bis ich eine Gewohnheit trainiert hatte, bis ich das Thema für mich klar hatte. Und das ist okay. Warum? Stell dir mal vor, du hast noch 5 oder 10 oder 30 oder 50 Jahre zu leben. Wie viel Neues könntest du noch einüben? Mich begeistert das seit vielen Jahren und deswegen nehme ich mir nur eine Sache vor, Jahr für Jahr. Und wenn ich 2 Jahre brauche, ist auch okay. Habe ich trotzdem in meinem Leben eine Menge Sachen für mich durchdacht, bearbeitet, trainiert. Also, was könnte dir helfen, mit Gott in diesem Jahr neu durchzustarten? Und ein dritter Hinweis, wo könntest du was Neues lernen? Manchmal geht es uns doch so, wenn wir ein neues Lied im Gottesdienst hören, ich weiß nicht, wie es hier ist, aber wir lernen regelmäßig neue Lieder im Gottesdienst, weil wir Gemeinde auch mit neuen Liedern wirklich begeistern wollen. Ich erlebe da aber auch diese Vorbehalte gegenüber dem Neuen. Och Mensch, hätte es nicht so ein alter, schöner Choral getan? Wäre doch viel besser. Ich möchte euch ermutigen, hey, das neue Lied könnte inspirieren, berühren, neu zu Gott hinführen, dich bewegen oder in Bewegung setzen. Das hätte was. Also, wo könntest du was Neues lernen? Vielleicht nur ein Lied. Und manchmal beginnt das eigentliche Neue ganz klein. Mit einem kleinen Gedanken, so nach dem Motto, ich könnte ja mal. Ich könnte ja mal. Und dann formulierst du, was für dich dran ist. Und das ist neu. Das ist was Besonderes, was Wertvolles. Du könntest ja mal vielleicht über eine Beziehung neu nachdenken. Eine Freundschaft neu aufleben lassen. Jemandem schreiben, dem du lange nicht geschrieben hast. Und schon hättest du was Neues. Quasi an die Oberfläche gehoben. Ich könnte ja mal. Vielleicht gibt es auch was zu klären oder so. Das weiß ich nicht, aber na, ich könnte ja mal. Oder eine neue Gewohnheit trainieren. Ich weiß, wie schwierig das ist. Wenn ich mir vornehme, habe es euch ja gerade schon erzählt, ich trainiere eine neue Gewohnheit. Manchmal habe ich da 2 oder 3 Jahre für gebraucht, bis sie so verinnerlicht war, dass ich sie wirklich kann. Und es mir leicht fällt, wie mit meiner rechten Hand schreiben. Also welche neue Sache könntest du lernen? Da gibt es ja viele Felder, ich will mal noch so 2 vielleicht aufzählen. Gewohnheiten haben ja auch zum Beispiel mit geistlichen Übungen zu tun. Für manchen wäre das dran, so Tageszeitengebete einzuüben. Immer um 8 Uhr, um 12 Uhr und um 18 Uhr oder welche Uhrzeit auch immer. Kurz innehalten, dich unterbrechen lassen. Und dann an Gott denken, der einfach da ist, mit dir in dieser Situation. Ich brauche da oft mein Handy für, ich habe eine App, die mich dann unterbricht und ich erlaube ihr, entweder einmal am Tag mich zu unterbrechen oder 3-mal oder 5-mal. Das kann ich dann selbst entscheiden, aber vielleicht wäre sowas mal dran. Geistliche Übungen, Tageszeitengebeten, was auch immer. Und ein 2. Aspekt, den ich da mit reinbringen möchte, ist, vielleicht nochmal anders zu beten und zu glauben. Die Bibel nochmal neu zu lesen mit der Bitte, Herr, lass es mich nochmal lesen, als wäre es zum allerersten Mal. Ich bete dieses Gebet nicht jährlich, eher ganz, ganz unregelmäßig. Aber ich merke, dass Gott dieses Gebet ernst nimmt. Und dann lese ich einen Text, schlage meine Bibel auf und denke, hast du noch nie gelesen? Gibt's doch gar nicht. Dass das da so drin steht. Wow. Also mich begeistert das dann immer und immer wieder, weil ich denke, Gott ist so gut. Ja, er eröffnet mir neue Dinge beim Lesen der alten Bibel. Also vielleicht nochmal neues Glauben, neues Beten. Ja, oder wenn es um Situationen geht, dann auch Gott alles zuzutrauen. Wenn er der Gott ist, wie die Bibel hier beschreibt, der alles neu machen kann. Ich bin der festen Überzeugung, dann kann er auch alles in dieser Welt verändern. Und das will ich glauben. Da will ich mich drauf stützen. Auf dieses Wort stelle ich mich dann auch. Auf Verheißungen, die bete ich dann auch. So wie es in einem Psalm heißt, mein Herz hält dir vor dein Wort. Oft genug sage ich diesen Satz und sage, Vater im Himmel, mein Herz hält dir jetzt vor dein Wort. Es geht nicht um meine Worte. Und dann lese ich ihm vor und sage, Gott, du hast gesagt. Und dann kühn zu beten, großartig zu glauben, ja, und da Gott zu bitten, dass er Dinge verändert. Ich glaube, was da in dem Zusammenhang wichtig ist, und da komme ich zum Schluss. Ich habe hier vorne, manche haben es schon gesehen und werden sich fragen, warum hat der Spielsachen mitgebracht? Im Blick auf das Vergangene ist es manchmal so, und das habe ich beim Vorbereiten gemerkt, manchmal denke ich zurück an das letzte Jahr und dann merke ich, boah, da sind Erfahrungen mit Menschen drin, die mir echt schwer auf der Seele liegen. Das sind Verletzungen, die ich mit mir rumtrage. Das sind Dinge, die ich noch nicht verarbeitet habe und die mir wirklich zu schaffen machen, weil es Worte sind, die wirklich tief gehen. Da geht es teilweise auch um Sorgen, die ich mir mache, um Hab und Gut. Und ich merke, all das hat meine Hände gefüllt. Und wenn du die Hände voll hast, dann sind sie nicht leer, um wieder neu gefüllt zu werden. Und ich will in diesem Jahr trainieren, die Dinge, die ich da mit mir rumtrage, die meine Hände so füllen, abzulegen am Kreuz und zu sagen, Jesus, hier, da hast du den ganzen Ballast meines Lebens. Ich will die Hände frei haben. Nimm du all das Schmerzhafte, das Bedrückende, das, was mich quält. Nimm du es in deine Hände und sorge du mit deiner Hand für mich. Aber ich will es genau da lassen. Ich will es nicht wieder einpacken. Auch wenn ich das Spielzeug nachher wieder einpacke und mit nach Hause nehme. Aber die Dinge will ich bei Jesus lassen, versteht ihr? Und ich möchte diese Nähe Jesus suchen, weil ich glaube, dass das alles verändert. Und ich bete auch darum, dass in meiner Seele, in meinen Gedanken, in meinen Haltungen manches neu wird. Ich bin da noch nicht. Und ich weiß genau, das sind schmerzhafte Wege, die ich da zu gehen habe. Aber ich glaube an diesen Gott, der heilt. Ich glaube an diesen Gott, der alles neu macht. Und dem will ich unbedingt vertrauen. Amen.